Ja, vielen Dank auch für die nette Begrüßung. Bin ich zu hören? Ja, ne? Ich kriege das von hier oben nicht mit, aber es scheint so zu sein. Genau. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich sehr, einmal hier mit euch gemeinsam Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich bin noch nie in diesen Räumen gewesen, war gespannt, wo das ist und war überrascht, wie nah das dran ist bei uns. Ich bin bei uns an der Gemeinde abgefahren und da sagt die Navi mir schon, du bist da. Was? Ich bin noch gar nicht abgefahren, aber gut, so nah ist das alles beieinander und es ist schön, wenn wir auch in unserem Herrn so nah beieinander sind und miteinander hier Reich Gottes bauen dürfen und miteinander staunen dürfen, was Gott alles vorhat hier. Amen? Amen, genau. Wir bewegen uns zielstrebig auf Weihnachten zu und Weihnachten ist ja so ein Fest, mit dem wir in Deutschland ganz viel anfangen können. Am liebsten wird schon im Juli ausgepackt in den Geschäften die ganze Weihnachtsdekoration. Manche bremsen das dann noch und schaffen es bis September auszuhalten, aber spätestens September kommt das dann alles in die Läden, weil die Kassen klingeln in der Weihnachtszeit richtig gut und es ist einfach ein schönes Fest. Aber worum geht es da eigentlich bei diesem Fest? Kann ganz schnell untergehen in dieser ganzen Lametta und dem Glitzer und so weiter. Meine Frau war vor ein paar Tagen einkaufen in Wolfsburg und in irgendeinem, ich weiß nicht, wo sie da war, sie kam nur zurück und erzählte mir die Geschichte und sagt, war ich im Geschäft und da kam ein Flüchtling, der die Verkäuferin ansprach mit einem gebrochenen Deutsch, also irgendwo aus dem arabischen Raum kam der Flüchtling und sagte, warum Sterne überall? Warum Sterne? Warum nicht Kreuze? Ist das Kreuz nicht ein Symbol für das Christentum? Warum hängt hier überall Sterne auf? Und die arme Verkäuferin war völlig überfordert. Sie wusste keine Antwort drauf. Ja, weil Sterne schöner aussehen. Keine Ahnung. Genau. Warum hängen wir zu Weihnachten Sterne auf und nicht Kreuze? Weil das Kreuz doch eigentlich das Symbol für den christlichen Glauben ist. Wieso der Stern? Wir sind seit 4 Jahren hier in Wolfsburg im Dienst und meine Frau und ich, wir sind als Pastoren in der Mennonitengemeinde tätig. Bevor wir nach Wolfsburg kamen, waren wir einige Jahre, insgesamt genau genommen 16 Jahre in Dresden tätig. Und dort hatten wir einen Mutter-Kind-Kreis, wo auch ganz viele jetzt hinkamen, weil einfach die Kinder gut betreut wurden und die Mütter Zeit hatten, mal einen Kaffee zu trinken und mal die Ruhe zu haben. Aber die so komplett in der ostdeutschen Bereich, in der DDR sozialisiert wurden und die hat gute Arbeit geleistet. Das heißt, es gab überhaupt keine Vorstellung davon, was Weihnachten ist. Und dann haben wir gesagt, gut, dann erzählen wir mal ganz schlicht die Weihnachtsgeschichte anhand von Playmobil-Figuren. Damit es die Kinder verstehen, dann verstehen es vielleicht auch die Erwachsenen. Und dann haben wir die anhand von Playmobil-Figuren die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und irgendwann platzte es aus einer Mutter heraus. Jetzt verstehe ich, wofür dieser Stern da ist, weil in Ostdeutschland hängen überall die Herrnhuter Weihnachtssterne. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Weihnachtszeit in Dresden wart. Es ist alles besternt. Genau. Aber sie konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und als sie die Weihnachtsgeschichte erzählten und kamen zu dem Stern von Bethlehem, da platzte es richtig aus ihr raus. Jetzt verstehe ich endlich, warum die Sterne überall hängen hier. Sie ist dort aufgewachsen, hat es nie begriffen, was das alles mit den Sternen soll. Genau. Soweit als kurze Lösung zu dem Stern und warum wir keine Kreuze zu Weihnachten aufhängen. Aber falls ihr im Geschäft angesprochen werdet, warum sind überall Sterne, dann habt ihr jetzt die Antwort. Genau. Ja. Ich möchte mit uns die Weihnachtsgeschichte nach Paulus lesen. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo Paulus von der Weihnachtsgeschichte spricht. Hat jemand eine Idee? Galater Kapitel 4. In Galater Kapitel 4 hat Paulus die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und ich möchte sie mit uns lesen. Und mein Thema heute lautet, Gott hat Ja gesagt zu uns. Die Präsentation geht nicht, alles kein Problem. Ich kriege das alles auch so hin. Kein Thema. Gott hat Ja gesagt zu uns. Und das ist die Hauptbotschaft von der Weihnachtsgeschichte. Und ich möchte diesen Text aus Galater Kapitel 4, die Verse 3 bis 5, ich lese nicht den ganzen Abschnitt aus Zeitgründen, aber Galater 4, die Verse 3 bis 5, die wollen wir miteinander uns kurz anschauen. Genau. Ihr könnt direkt zu dem Bibeltext skippen. Lasst euch nicht irritieren. Wenn der auftaucht, dann einfach. Aber ihr habt ja die meisten der Bibel da, dann könnt ihr da mit reinschauen. Ansonsten, vielleicht kommt er noch. Genau. Galater 4, Kapitel 4, Verse 3 bis 5. So standen auch wir früher als Unmündige unter der Herrschaft der Mächte dieser Welt. Als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Der wurde als Mensch geboren und dem Gesetz unterstellt, um alle zu befreien, die unter der Herrschaft des Gesetzes standen. Durch ihn wollte Gott uns als seine mündigen Söhne und Töchter annehmen. Ihr kennt die Formulierung, als aber die Zeit erfüllt ward, als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Die Weihnachtsgeschichte nach Paulus, so wie er sie uns überliefert hat. Gott hat zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, jetzt ist es soweit, der Sohn Gottes kommt in diese Welt und es verändert sich etwas grundlegend. Wir rechnen heute immer noch mit dem Jahr Null, mit der Geburt von Christus. Es hat sich grundlegend etwas verändert seit der Geburt von Jesus in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob ihr eine poetische Ader habt. Ich bin eigentlich so mittelmäßig dort unterwegs. Ich liebe manchmal gute Gedichte, aber es ist nicht so das, wo ich aufblühe. Aber ich habe zu diesem Text ein Gedicht gefunden, das mich persönlich sehr angesprochen hat. Und ich würde mit uns mal das Gedicht lesen und vom Gedicht her wieder zurück zum Bibeltext kommen. Und vielleicht holt euch auch das Gedicht ein wenig ab. Kann man die nächste Folie mal einblenden? Genau, vielleicht kommt es noch. Genau, das Gedicht heißt Geburt und wurde von Kurt Marti verfasst. Genau, es lautet so: Ich wurde nicht gefragt bei meiner Zeugung. Und die mich zeugten, wurden nicht gefragt bei ihrer Zeugung. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte, ja. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt und die mich gebar, wurde nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte ja. Dichtung macht dicht. Dichtung kondensiert, Dichtung komprimiert. Und in diesem Gedicht ist ganz, ganz viel drin, vielleicht auf den ersten Eindruck nicht so, aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, wie der Komponist dieses Gedichts, der Dichter Kurt Marti, hier ganz, ganz viel hineingelegt hat an Tiefe in diese wenigen Worte. Niemand wurde gefragt. Das ist die menschliche Grundsituation, in der wir drinstehen, in der wir uns befinden. Das ist die Urerfahrung, die wir alle gemacht haben. Niemand von uns wurde eigentlich gefragt, ob er oder sie geboren werden möchte, ob wir auf dieser Welt erscheinen möchten, ob es überhaupt unser Wille ist, sondern wir sind einfach erschienen. Wir sind einfach da. Ich wurde nicht gefragt, ob ich Junge oder Mädchen sein möchte, ob ich dunkelhäutig, hellhäutig sein möchte, ob ich im schönen Wolfsburg geboren werden möchte oder ob ich, und was in meinem Fall stimmt, in Kasachstan in einem kleinen Städtchen in der Steppe geboren werde. Ich wurde nicht gefragt. Wenn ich gefragt würde, hätte ich mir Wolfsburg ausgesucht. Ein viel schönerer Ort, wo man zur Welt kommen kann. Oder vielleicht Los Angeles, keine Ahnung, eins von diesen großen Weltstädten dieser Welt, die ich mir ausgesucht hätte. Wenn ich mir es aussuchen dürfte, hätte ich mir nicht den Namen Penner gegeben als Nachname, denn dieser Name erzeugt natürlich sehr viel Kommunikation, aber auch manche Irritation. Ich hätte mir irgendeinen tollen Adelstitel gegeben und gesagt, Mensch, das klingt viel, viel besser, vielleicht von Penner oder irgendwie sowas. Genau. Also ich wurde nicht gefragt und die Dinge sind mir einfach zugeordnet worden, so wie sie sind. Wenn ich gefragt würde, hätte ich mir eine viel schönere Frisur ausgesucht. Genau. Das wäre nicht so meine Wahl, aber ich wurde nicht gefragt. Sie ist mir gegeben und ist so geworden. Als ich mit Mitte 20 anfing, die Haarwuschel aus der Dusche rauszusammeln, bin ich verzweifelt zum Arzt gelaufen und gesagt, da muss man doch was machen können. Und er guckte mich mitleidig an und sagte, Das sind die Gene. Da kann man nichts machen. Ich wurde nicht gefragt. Das ist mir so mitgegeben worden. Als meine Eltern vor fast 50 Jahren damals mit zwei Koffern aus Kasachstan nach Deutschland ausgewandert sind, hätten sie es sich auch anders ausgesucht, als in dieser Form unterwegs zu sein. Aber wir wurden nicht gefragt, sondern ich bin damals als Fünfjähriger mitgewandert nach Deutschland, um hier dann aufwachsen zu dürfen. Ich wurde nicht gefragt, niemand von uns wurde eigentlich gefragt. Das sind die Dinge, die uns zugeschrieben sind, die für uns entschieden sind. Der Philosoph Heidegger spricht von dem Geworfensein in diese Welt hinein oder Goethe spricht von dem Gesetz, wonach du angetreten bist. Das sind die Dinge, die über uns bestimmt wurden, die für uns entschieden wurden. Wir wurden alle nicht gefragt. Und dieses Gesetz, nach dem wir angetreten sind, das Gesetz hat einige Mauern, die es aufzeigt. Die erste Mauer ist die Mauer der Geburt, in der die uns eine Grenze setzt. Und ich habe von dieser Mauer der Geburt schon einiges gesagt. Die Geburt beschreibt, wer ich bin. Die Geburt macht deutlich, bin ich ein phlegmatischer Charakter, ein sanguinischer Charakter, bin ich fröhlich, der durch die Welt geht, oder bin ich etwas depressiv und in dieser dunklen Jahreszeit etwas düster veranlagt. Das ist die Grenze, die mir gesetzt ist. Meine Geburt setzt mir eine Grenze und sagt, so bist du. So bist du veranlagt. Das sind deine Gaben, die du hast. Das ist deine Persönlichkeit, die du hast, deine Fähigkeiten. All diese Dinge setzen dir eine Grenze. Es ist die Mauer des Schicksals, eine zweite Mauer ist, die unser Leben eingrenzt. Und die Mauer des Schicksals ist schier nicht zu durchbrechen. Wir versuchen durch geschickte Versicherungen, die wir abschließen, die Mauer des Schicksals irgendwie in den Griff zu bekommen und sagen, wenn mir das passiert, dann möchte ich zumindest versichert sein, damit, aber wir können es nicht verhindern, dass das eine oder andere schicksalhaft in unser Leben hineingreift und wie eine Mauer unser Leben plötzlich begrenzt. Neben der Mauer und dem Gesetz und der Grenze der Geburt, die bestimmt, wie wir sind, ist die Mauer des Schicksals die, die uns deutlich macht, was unser Leben gerade beeinflusst. Ob es gesundheitliche Situationen sind, ob es die berufliche Situation ist, ob es die familiäre Situation ist. Hier sind es viele Dinge, die unser Leben eingrenzen. Und die dritte Mauer, die unser Leben eingrenzt, ist die Mauer der Schuld, die dazukommt. Paulus sagt, wir alle wünschen uns, schuldfrei durchs Leben zu gehen. Und wenn ich könnte, würde ich nur das Gute tun, sagt Paulus. Aber irgendwie gelingt mir das nicht. Und immer wieder passiert es in meinem Leben, dass ich Dinge tue, von denen ich nachher sage, ach, hätte ich sie nur nicht getan, hätte ich sie nur nicht gesagt. Hätte ich sie nur nicht so formuliert oder hätte ich sie nur nicht so in dieser Weise, wäre ich dem anderen begegnet. Kann ich das irgendwie nochmal korrigieren? Kann ich Geschichte rückgängig machen? Nein, Geschichte ist Geschichte, sie kann man nicht korrigieren. Sie ist da und plötzlich ist diese Mauer der Schuld, die da ist, die ganz viele Menschen voneinander trennt, Nachbarn voneinander trennt, die Eltern von Kindern trennt, die Ehepartner untereinander plötzlich anfängt zu trennen, weil da so eine Mauer entsteht, eine Mauer der Schuld, die da ist, wo wir überlegen, wie können wir diese Mauer durchbrechen. Und es ist eine letzte Mauer, eine letzte Grenze, die uns gesetzt wird, das ist die Mauer des Todes. Und diese Mauer ist schier autoritär, sie bestimmt über uns und sie macht deutlich, hier ist Grenze, hier ist Schluss. Man kann gegen diese Grenzen ankämpfen. Man kann gegen diese Grenzen anstürmen. Man kann sie mit Graffiti beschmieren und sagen, ich bin dagegen. Und sagen, ich will diese Grenzen nicht. Die Grenze der Geburt, die grenzt mich ein, das will ich nicht. Die Grenze des Schicksals, ich versuche an ihr zu drehen. Die Grenze der Schuld, wie kriege ich sie in den Griff? Und die letzte Grenze ist nicht durchdringbar. Oder wir können es uns nett gestalten in diesen Grenzen. Wir machen es weihnachtlich schön, machen Stille Nacht, Heilige Nacht an und leise rieselt der Schnee und hängen Lametta auf und machen es uns in unseren Grenzen gemütlich. bis wir merken, dass sie doch wirklich echte Grenzen sind, die uns einengen und ich aus diesen Dingen irgendwie nicht mehr so richtig herauskomme. Paulus spricht von diesen Grenzen in Vers 3 und ich kehre mit uns zurück zum Bibeltext. In Vers 3 sagt er, so standen auch wir früher als Unmündige unter der Herrschaft der Mächte dieser Welt. Das ist unsere Situation, alle, die Situation aller Menschen, das ist unser Dasein. So standen wir als Unmündige unter der Herrschaft der Mächte dieser Welt. Wenn es klappt, den Bibeltext nochmal mit rein, aber kein Stress. Genau, Vers 3, so standen auch wir früher als Unmündige unter der Herrschaft der Mächte dieser Welt. Das ist das, was Kurt Marti mit Wir wurden nicht gefragt beschreibt. So sind wir angetreten und so ist das unsere Situation. Gibt es aus der Geschichte irgendwie einen Ausweg, eine Tür, wo wir hier rauskommen? Paulus formuliert es in dem Text und er beschreibt einen Ausweg aus diesen Grenzen. Er schreibt hier von Vers 4, als aber die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch geboren und unter dem Gesetz unterstellt. Ich habe mal noch den Luther-Text mitgebracht. Aber wir können den so lassen, einfach so lassen. Das ist okay. Genau, das ist gute Nachricht. Es sind zwei Dinge, die Paulus hier hineinformuliert in Vers 4. In Luther sind sie, wer von euch Luther vor sich hat, sind die etwas klarer zu erkennen. Geboren von einer Frau, sagt Luther an dieser Stelle. Geboren von einer Frau und damit wird dies biologische So-Sein beschrieben. So als Mensch hineingekommen in unser menschliches Dasein, geboren von einer Frau, so wie jeder Mensch in dieser Welt erscheint, so ist auch Christus erschienen in dieser Welt. Und Paulus beschreibt noch eine zweite Grenze, ein zweites Netz, in das er sich hineinbegibt, geboren unter das Gesetz, hineingekommen in diese Welt, nicht nur als Mensch, sondern hineingekommen in diese Welt als Israelit, als Jude, unter dem Gesetz, das ist sein So-Sein gewesen, in das er hineingekommen ist. Ich komme nochmal zurück zu dem Gedicht von Kurt Marti. Das ganze Gedicht ist klein geschrieben. Vielleicht ist es euch aufgefallen, das war kein Rechtschreibfehler, sondern das war bewusst Dichtung. Alles ist klein geschrieben, außer dem einen, der ist groß geschrieben. Denn er ist der Einzige, der Ja gesagt hat. Der Einzige, der sich bewusst entschieden hat, dazu hineinzukommen in diese Welt unter diese Rahmenbedingungen, der gesagt hat, ja, ich will. Und ich stelle mir das vielleicht manchmal etwas schlicht, aber sehr menschlich vor, wie das gegangen ist. Da traf sich Gott, der Vater, und entschuldigt jetzt bitte meine plastische Beschreibung, ich will was deutlich machen. Da traf sich Gott, der Vater, zum Kaffee trinken mit Jesus und dem Heiligen Geist und sie unterhalten sich und da sagt Gott, der Vater, ich habe da so eine Idee. Wir müssen doch was tun. Guck dir mal die Situation der Menschen an, wie sie da sind. Das kann nicht sein. Wir müssen was unternehmen. Möchtest du das? Aber bevor du antwortest, ich beschreibe dir, was das bedeutet. Ich sage dir, was das heißt, dass wir was unternehmen. Das bedeutet, dass du hineinkommst in diese Welt, nicht in einem Palast, in einem goldenen Bettchen mit mehreren Leuten, die sich um dich kümmern. Nein, dass du hineinkommst in diese Welt in einer Krippe bei ganz armen Menschen dort am Rande in Bethlehem, in einem Dorf im jüdischen Gebirge, komplett am Rande des Weltgeschehens. Möchtest du das? Und dann zeigt er ihm den einen, der durch das Land zieht, der keinen Ort hat, wo er seinen Kopf hinlegen kann, weil er kein Zuhause hat. Mit einigen Leuten zieht er über Land und wird von vielen missverstanden, von einigen abgelehnt, am Ende verraten, von den eigenen Freunden verkauft für 30 Silberlinge und er landet schließlich am Kreuz. Möchtest du das? Willst du das? Siehst du den, der dort nicht nur in der Krippe liegt, sondern der an dem Baumstamm blutüberströmt hängt. Und nicht nur das ist das Problem, sondern die ganze Schuld der Welt lastet auf ihm. Willst du das? Und der Dichter hat in das Gedicht von Kurt, der Kurt Marti hat in das Gedicht eine Pause eingedichtet. Eine Pause, in der eine Zeile frei ist. Und diese Pause macht deutlich, dass das keine leichte Entscheidung ist, die er dort getroffen hat. Gesagt hat, natürlich mache ich das mit links aus meinem Ärmel, schüttle ich das heraus. Sondern er, der gefragt wurde, es war für ihn eine sehr schwere Entscheidung. Willst du das? Und in dieses Schweigen hinein fällt die Antwort, ja. Ja, ich will das. Er ist der Einzige, der gefragt wurde, geboren von einer Frau, gestellt unter das Gesetz, hat er sich hineinbegeben in diese Grenzen, die uns gesetzt sind, ohne dass wir gefragt wurden, in die er sich komplett freiwillig aufgrund einer persönlichen Ja entschieden hat, hineinzukommen. Als die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn. Und dieses Als die Zeit erfüllet ward, sandte Gott seinen Sohn, ist zunächst mal Weihnachten. Er, der sich entschieden hat und Ja gesagt hat, ist hineingekommen in diese Welt auf einem sehr schlichten Weg. Die Krippe erscheint uns sehr romantisch. In jedem Krippenspiel gehört sie irgendwie dazu. In einer Weihnachtskonstellation muss sie irgendwie sein und es sieht irgendwie romantisch aus. Nur niemand möchte dort geboren werden. In solchen Rahmenbedingungen und kein Baby wollen wir als erstes in eine Krippe legen. Wir erwarten voraussichtlich unser zweites Enkelkind, was im nächsten Jahr kommen soll und ich bin froh, dass ich es nicht in Stroh und in eine Krippe betten muss, sondern ich es in ein vernünftiges Bett lege. Das Ja, das er gesprochen hat, heißt zunächst mal ja. Ich möchte unter diesen fast entmenschlichten, denn das ist der Ort der Tiere, fast entmenschlichten Rahmenbedingungen zur Welt kommen. Da haben wir alle es besser gehabt, vermute ich mal jetzt einfach. Ich ja. Auch wenn ich in Kasachstan in einem Krankenhaus zur Welt kam, was damals wirklich schwierige Zustände waren. Ich war dort, ich habe es mir angeguckt. Es war deutlich besser als das. Das Ja, was er gesprochen hat, ist nicht nur die Krippe, sondern es ist auch noch das Kreuz. Und das Kreuz, ein Liederdichter sagt, die sind beide letztlich aus dem gleichen Holz geschnitzt, die Krippe und das Kreuz. Das Kreuz ist sein großes Ja zu uns Menschen. Alle Menschen haben Nein zu ihm gesagt. Nein, wir wollen ihn nicht. Johannes 1. Sie lehnten ihn ab. Gott, der sein Wort sandte, wurde von uns Menschen abgelehnt. Sie haben Nein gesagt, das wollen wir nicht. Ihn wollen wir nicht. Ihn lehnen wir ab. Was soll ich mit ihm tun, sagt Pilatus. Ich bin irgendwie aufgeschmissen. Der Mann hat keine Schuld, aber er ist angeklagt. Was soll ich mit ihm tun? Hinweg mit ihm, sagt das Volk. Nein, wir wollen ihn nicht. Er, der Ja sagt, hängt am Ende dort am Kreuz. Warum? Wozu? Im Bibeltext steht es drin, damit er die loskaufte, die unter Gesetz sind. Vers 4. Damit er die loskaufte, die unter Gesetz sind. Das ist die Lösegeldforderung gewesen. Wir haben in den letzten Tagen von Geiselaustausch gehört, der in Israel stattgefunden hat. Eigentlich ein, aus meiner Sicht, schwieriger Begriff, denn es handelte sich nicht um einen Geiselaustausch, sondern um einen Freikauf von Geiseln, die gemacht wurden. Hier hat ein Freikauf stattgefunden. Jesus hat gesagt, ich bezahle die Schuld, damit wir alle rauskommen aus diesen Grenzen, in denen wir sind. Dieses Ja bedeutet letztlich nicht nur die Krippe oder das Kreuz, es bedeutet letztlich auch Ostern. Und ich versuche jetzt einfach mal diesen Stein darzustellen, der vor dem Grab war, der hinweggerollt wurde, damit er hinaus konnte, den kein Stein halten konnte im Grab, denn er ist auferstanden. Amen. Er, der Ja gesagt hat und in diese Welt hineingekommen ist, in der wir in diesen Grenzen leben, der bewusst sich dazu entschieden hat, hat auf diese Weise unsere Grenzen am Ende gesprengt. Er hat die Grenze der Geburt geöffnet. Denn das, wie ich geschaffen wurde, ist nicht ein Schicksal, das mir geschrieben wurde oder etwas war eine Last, die ich habe, sondern ich entdecke in ihm, in Christus plötzlich, dass das für mich keine Grenze ist, sondern dass das ein Geschenk ist. Ein Schöpfer, der dahinter steht und sagt, so will ich dich, so bist du gut. Und so wie du geschaffen bist, ist es ein Segen. Und ich plötzlich entdecke, dass das, was ich bin, von meiner Geburt her ein Geschenk ist, das Gott mir mitgibt. Das Zweite, was er tut durch sein Ja, ist, dass er die Grenze des Schicksals öffnet und sagt, du stehst in meiner Hand. Es gibt nichts, was dir widerfahren kann, was an meinem Thron vorbeigeht. Nichts, was dir passiert, was ich nicht weiß. Dein Leben ist ein Leben, über dem ich wache. Und ich bin nicht mehr einfach so schicksalhaft den Gegebenheiten dieser Welt ergeben, sondern ich weiß, gibt es einen Vater im Himmel, der über mir wacht. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Eine Aussage, die wir manchmal schnell dahin plappern, manchmal schwer durchbuchstabieren und nicht wissen, wie wir die Buchstaben zusammenkriegen sollen in diesem Satz. Aber es ist ein Zuspruch, der uns deutlich macht, dass das Schicksal nicht das ist, worüber letztlich was über uns entscheidet, sondern dass es letztlich der Vater im Himmel ist. Und es verwandelt die Grenze der Schuld in unserem Leben. Denn es ist nicht mehr die Schuld, die uns trennen muss von Gott. Es ist nicht mehr die Schuld, die uns trennen muss von meinem Partner oder meiner Partnerin, von meinem Nachbarn, von meinen Geschwistern in der Gemeinde, von Menschen, mit denen ich begegne. Das, was gewesen ist, kann ich nicht rückgängig machen, aber ich kann Vergebung erfahren. Und ich kann Vergebung aussprechen. Und ich kann über der ausgesprochenen Vergebung frei werden und heil werden in meiner Seele. Er, der Ja gesagt hat, verändert auch diese Grenze der Schuld und diese Mauer der Schuld, die in unserem Leben da ist. Und letzten Endes verändert er auch die Mauer des Todes in unserem Leben. Denn zu dem Tod sind wir nicht mehr einfach so ausgeliefert, hilflos, schicksalhaft, sondern der Tod ist in der Gegenwart Gottes ein Doppelpunkt in das Leben hinein, das dem Ganzen, was wir hier erleben dürfen, nochmal die Krone aufsetzt. Er, der Ja gesagt hat, verwandelt unsere Existenz. Und das ist letztlich Weihnachten. Es ist nicht Lametta, es ist nicht Kerzenschein und yay, sondern hier kommt einer in diese Welt hinein, der alle Grenzen sprengt. Und die Grenzen, die du empfindest, und ich sage jetzt einfach mal du, Entschuldigung, wenn ich möchte niemandem zu nahe treten, ist rhetorisch, ich mache das immer in meinen Predigten, der deine Grenzen kennt und der diese deine Grenzen verändern möchte, der dich frei machen möchte. Und dieses Geschenk anzunehmen ist viel größer als das Neueste zu Weihnachten zu bekommen, was man sich so wünscht. Und das ist letztlich Weihnachten. Dieses Ja, und vielleicht kann man die letzte Folie nochmal einblenden, dieses Ja Gottes, das er zu uns spricht, er, der Ja gesagt hat, ja, ich will das, ich möchte in diese Grenzen hineinkommen, weil ich die Grenzen der Menschen, die hier so in Unfreiheit leben, verändern möchte. Dieses Ja Gottes sehnt sich nach einer Antwort von uns. Sagen, ja, Jesus, ich will, dass du in mein Leben hineinkommst, dass du dieses mein kleines Leben veränderst, dass du meine Grenzen weit machst. Ich würde mit uns ein Gebet sprechen. Ihr dürft gerne, wer mag, mit und kann dazu aufstehen. Und wer mag und kann, darf in der Zeit auch gerne sein Gebet mitsprechen und ihn einladen, in den Grenzen, die ihr gerade erlebt, die ihr spürt in eurem Leben, in diese Grenzen, dass er hineinkommt und sagt, Jesus, Du kennst alle diese Grenzen. Mach du sie weit. Jesus, danke, dass du Ja gesagt hast. Und das, was dir gezeigt wurde damals, war nicht sehr attraktiv. Es war etwas, was den schwersten, den untersten Weg dargestellt hat. Aber du bist hineingekommen in diese unsere Welt. Und du bist hineingekommen in meine kleine Welt und du hast meine kleine Welt verändert. Und Jesus, ich will dir dafür danken. Ich will dich sehr loben, Herr. Und wenn Menschen hier sind, die diese Grenzen momentan ganz massiv spüren und vielleicht ganz schmerzhaft spüren und über der einen oder anderen Schwelle gerade straucheln, so bitte ich dich, dass du mit deiner erlösenden Kraft hineinkommst und dass du diese Mauern beseitigst, dass du Freiheit schenkst. Dass es das schönste Weihnachten im Leben wird. Amen.